Hallo, ich bin Adam Kirbas und das ist mein Podcast Science Fiction Geschichten. Es ist lange Zeit vergangen. Die Menschheit hat sich entwickelt. Zumindest sagen das einige. Die Menschheit hätte sich degeneriert, zurückentwickelt, das sagen andere. Eine Pandemie. Niemand wusste etwas darüber. Eine mysteriöse Krankheit. So fing alles an. Und es dauerte fast ein ganzes Jahrhundert. Ein Jahrhundert voller Pandemien, voller Verzweiflungen. Millionen Tote. Fast 80% der Menschheit war ausgelöscht. Es gab irgendwie keine Impfung, keine Heilung. Nichts versprach etwas. Die Menschheit hatte alles probiert. Ergebnislos. Die Friedhöfe füllten sich. Es war sogar der Moment gekommen, dass man Menschen nicht mehr beerdigen konnte und wollte. Zunächst, weil auf den Friedhöfen kein Platz mehr war, aber auch, dass der Anblick von dem immer größer werdenden Friedhöfen, diesen vielen Grabsteinen, der Anblick wurde unerträglich. Die ganze Weltgemeinschaft war zusammengekommen und war sich eines einig. Man wolle den Menschen schonen, ihn nicht zu sehr den Abgrund hinunterblicken lassen. Eine Fürsorge in der Verzweiflung. Und daher hatte man sich beschlossen, dem Anwachsen der Friedhöfe entgegenzuwirken. Ehepaare und Familien sollten nur mehr ein Grab einnehmen. Man wollte Platz sparen, denn irgendwie, irgendwo dachte man sich, man würde das schon irgendwie überstehen, auch wenn eine Pandemie nach der anderen hervorkam, eine Mutation nach der anderen. Und jede Impfung hatte ein Verfallsdatum. Nicht, weil der Impfstoff nicht mehr frisch war, nein, sondern weil sich diese Krankheit immer mehr mutiert hatte, sodass Impfstoffe am Ende völlig ergebnislos waren. So ging es hin, eine Zeit lang, eine Weile, über fast 100 Jahre. Und was ist geblieben vom Menschen? Alles war verschwunden. Einige Städte, einige ganze Landstriche der Menschheit oder der Erde waren zu Geistesstätten verkommen. Niemand lebte dort mehr, nur mehr Stille. Und einige sagten, einige zynische Umweltforscher waren der Meinung, dass das die Rache der Natur wäre. Die Natur schlägt zurück. Die Natur hat genug. Und es war vielen schon klar, dass das Problem innerhalb des ganzen Ökosystems der Erde der Mensch Homo sapiens sapiens war. Und jetzt stirbt er in Massen. Doch irgendwie fing sich die Menschheit. Der menschliche Körper ist sehr an fassungsfähig. Am Anfang starben die Menschen noch zynisch. Gesagt, starben sie weg wie die Fliegen. Doch mehr und mehr konnte sich das menschliche Immunsystem gegen diese vielen Variationen dieser Krankheit wehren. Abwehrmechanismen bilden. 100 Jahre später war alles vorbei. 100 Jahre später war es zum ersten Mal möglich, wieder auf die Straße zu gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass man am nächsten Tag schon irgendwelche Anzeichen vom bevorstehenden Tod empfinden würde. 100 Jahre später atmete die Menschheit wieder auf, diese 20%, die dann noch irgendwie überlebt hatten. Wie? Wusste niemand. Doch vieles hatte sich verändert. Schon wieder vor innerhalb der Menschheitsgeschichte, wenn Plagen die Menschen heimsuchten, die Pest. Auch diese dauerten manchmal Jahrzehnte, Jahrhunderte und verschwanden spurlos. Und auch diese hatten irgendwie als nicht Schlimmes begonnen, als Unvoreingesehenes, etwas, was man irgendwie auf die leichte Schulter genommen hatte. Und es war wieder geschehen, doch mit fatalen Folgen. Der Mensch war nicht mehr wiederzuerkennen. 100 Jahre Isolation, 100 Jahre, wo man sich voneinander fernhalten musste, 100 Jahre sich selbst zu sterilisieren, seine Hände zu sterilisieren, 100 Jahre Fetisch um den eigenen Körper sich selbst reinzuhalten, diese ganzen hygienischen Maßnahmen, 100 Jahre, wo sich das Verhalten der Menschheit verändert hatte. Es war nicht mehr wieder zu erkennen. Als dann verlautbart wurde, dass der Mensch oder die Menschheit wieder frei auf den Straßen herumgehen kann, waren viele skeptisch. Was hieß es denn? Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Pandemie ausbricht. Doch waren wir schon nicht hier an diesem Punkt, hieß es. Dann waren nicht unsere Vorfahren, unsere Väter 20 Jahre davor bereits hier an diesem Punkt, wo man geglaubt hatte, ja, man hätte diesen unsichtbaren Tod, diese Plage hinter sich gelassen. Und nun begann eine neue Zeit. Wie oft hatte man sich das schon vorgeahnt, herbeigesehnt, und dann gab es ein böses Erwachen. Doch die ganzen Staaten waren sich eines sicher, dass dieses Mal ein Ende gekommen sei. Nach 100 Jahren hatte man irgendwo verstanden, dass die Herdimmunität voll eingeschlagen hatte, sodass diejenigen, die jetzt überlebt haben, irgendwie immun gegen diese neue Krankheit waren, immun gegen diesen Virus waren. Doch diese Immunität kam mit einem hohen Blutzoll. Und diese Immunität gegen den Virus hatte allerhand Variationen. Denn der Virus hatte die Angewohnheit, die DNA des Menschen zu verändern. verändern in dem Sinne, der Körper, der versucht, den Organismus irgendwie am Leben zu halten, mit jedweder Maßnahme, die ihm einfällt, die ihm zur Verfügung steht, hat er natürlich, um in diesem Überlebenskampf bestehen zu können, Abstriche machen müssen. Abstriche, wie das einige Menschen, die zwar den Virus überlebt hatten, doch Probleme mit der Verdauung hatten. Man war nicht mehr möglich, alles und jedes verdauen zu können. Mehr und mehr Menschen wurden nach 100 Jahren laktoseintolerant, konnten kein Fleisch mehr verdauen oder keine zu fettigen oder zu zuckrigen Nahrungsmittel. Es würde sonst immer zu Verstopfungen führen. Oder sie konnten nicht richtig sehen. Der Virus hatte auch dort die DNA verändert. Nach 100 Jahren nahm bei einigen Menschen die Sehfähigkeit ab. Viele waren nachtblind. Die Angst vor der Nacht wurde wieder omnipräsent, der Preis des Überlebens. Und nicht wenige hatten Probleme, geradeaus zu gehen, weil der Virus das Kleinhirn in Mitleidenschaft gezogen hatte, das Kleinhirn ist wichtig für die Koordination, für das Gehen. Vor 100 Jahren, wo es noch normal war, dass man sich betrank, dass man in die Bar ging und alles Mögliche zu sich nehmen konnte, wurde auch damals das Kleinhirn in einem Rausch beeinflusst. Was dann dazu führte, dass Leute nicht richtig geradeaus gehen konnten, Arme und Beine nicht richtig koordinieren konnten. Und auch einige Menschen, und das war das Fatale an dem Virus, wurden zunehmend unfruchtbar. Der Virus hatte die Angewohnheit, den Blutdruck zu steigern. Und das führte dazu, dass die Körpertemperatur stieg. Das war für viele Männer problematisch und fatal, denn das hatte den Effekt, dass der Spermafluss beeinträchtigt wurde. Und andere, die den Virus überlebt hatten, die irgendwie es und deren Organismus sich im Kampf gegen den Virus bewährt hatte, doch mit dem Preis, dass man zum Beispiel nicht mehr richtig Muskeln aufbauen konnte, weil der Stoffwechsel erhöht war. So, das führte dann dazu, dass der Mann in der Zukunft, in der Menschheit ein Unbehagen spürte. Ein Unbehagen der Zukunft gegenüber. Denn man wusste ja, man ist einer der wenigen, die es doch geschafft hatten, es zu überleben, diese dunkle Periode zu überleben, dieses dunkle Jahrhundert, und jeder schrieb davon, jeder Historiker, der es dann noch geschafft hatte, schrieb davon, das dunkle Jahrhundert, die Zäsur in der Menschheit. Der Mensch der Zukunft war schon etwas Besonderes. Er war besonders, aber er war kränklich. Denn obwohl man sich zu den wenigen 20% zählte, obwohl man sich der Geschichte bewusst war und obwohl einige wenige der Meinung waren, dass sie doch etwas Besonderes waren, so hatte man immer noch Angst. Angst und der Mensch, dieses formidable Wesen, dieses athletische Wesen, das einst mit so viel Leichtigkeit auf diese Erdoberfläche wanderte, fühlte sich fragil. Wenn jemand hustete, hielt jeder den Atem an. Wenn jemand sich nicht wohlfühlte, so war das schon genug, dass es zu einer Massenhysterie kam, dass Angst alleine schon ansteckte und Menschen sich begannen, unwohl zu fühlen. Nach außen hin gab sich jeder als gesund aus, doch im Inneren und zu Hause, in seinem Wandschrank, hatte jeder Mensch so eine kleine Apotheke. Der Mensch der Zukunft war von allerlei Arzneimitteln abhängig. Ohne die ging es nicht mehr. Alles hatte sich verändert und jenes hatte sich verändert. Als es dann verlautbart wurde, dass der Mensch nun frei sei, dass jeder nun auf der Straße herumwandern könne, dann war, wie gesagt, waren viele noch skeptisch. Was nun, können wir das alles noch machen? Denn die Leute hatten es irgendwie aufgegeben. 100 Jahre Pandemie, da bleibt nicht viel von der Hoffnung. 100 Jahre und danach sind fast 80% der Menschheit verstorben. Und man denkt da nicht mehr an den Erhalt, wie es vielleicht am Anfang noch war, nach den ersten 50 Jahren dieser Pandemie, Mehrzahl, dass man da noch gedacht hatte, ja, man müsse es irgendwie erhalten, dieses Gedankengut, das jeder Mensch hätte. Man müsse es irgendwie noch erhalten. Doch dann folgte eine neue Pandemie, dann folgte eine neue Mutation. Und es war verschlichen. Diese Gedanken an Erhalt hatten sich nach 100 Jahren aufgelöst. Der Mensch war zögerlich am Anfang, doch mehr und mehr dachten sich einige, und wenn schon, jetzt haben wir 100 Jahre lang in Verließen, in verschlossenen Räumen gelebt. Was macht es schon, wenn wir sterben oder überleben? Das macht es auch nicht mehr anders. Das macht unser Schicksal auch nicht anders. Es verändert es auch nichts. Wir sind verdammt. Der Mensch ist verdammt. Aber mehr und mehr bekamen und wurden Leute mutig. Tapferkeit war das neue Wort. Man war bereit, auf den Straßen zu laufen. Man war bereit, auf den Straßen ohne Masken herumzulaufen. Bereit, mit anderen zu reden, Gespräche zu führen. Der Mensch als soziales Wesen. Das war abhanden gekommen. Einst war sogar ein ganz gewöhnliches Gespräch. Smalltalk, wie es die Vorfahren noch genannt hatten, ganz normaler Smalltalk, war nicht möglich, ohne irgendwie befangen zu sein, ohne irgendwelche Angst zu haben, ohne seinem Gegenüber misstrauisch zu sein und hin und wieder den Atem anzuhalten, sich fragend, na wann wird er denn husten, wann ist es soweit und wie lange sprechen wir jetzt schon. Man hatte sogar eine Regel festgelegt. Eine Minute und 30 Sekunden. Der Mensch kann ungefähr 3 bis 4 Minuten lang die Luft anhalten. Danach wird es problematisch. Und der Virus hatte eben auch dazu geführt, dass viele Probleme mit der Atmung haben. Aus Dauer. Das hatte sich verändert. Einst liefen Leute Marathons. Unsere Vorfahren liebten es, Marathons zu laufen. Leute dafür auszuzeichnen. Und es war etwas Besonderes damals, sich fit zu halten. Heute geht es nur mehr ums Überleben. Heute laufen könnte schon dazu führen, dass der Körper überhitzt, dass das Herz in Mitleidenschaft gezogen wird und dass man und dass es dann dazu führen würde, dass die Körpertemperatur ansteigt, gefährlich ansteigt. Vieles hatte sich verändert. Doch Menschen gewannen mehr und mehr Zuversicht. Sie strömten in die Straßen. Eine Mischung zwischen Verzweiflung und Trotz. Und wenn das schon geschieht und wenn wir doch alle sterben, so haben wir doch gelebt, egal was die Vorfahren gemacht haben. Das ist jetzt, das sind wir. Aber es dauerte nicht lang, dass mehr und mehr Menschen auf die Straßen strömten, mehr und mehr zuversichtlich waren und nach einigen Jahren wie spurlos, so wie dieser schleichende Tod erschienen war, so schlich er auch hinweg aus den Gedanken der Menschheit. Und die Angst war gegangen. Die Angst war verschwunden. Niemand dachte mehr an Ansteckung, an Furcht, an daran, dass man sterben könnte. Und auch diese Schuld, die man spürte, irgendwie, irgendwo, habe ich etwas falsch gemacht, werde ich darum und deswegen von dieser fürchterlichen Krankheit heimgesucht. Ist es darum? Alles war vergessen. Und innerhalb kürzester Zeit, so schien es, 100 Jahre später, 100 Jahre nach 100 Jahren Pandemie, nach 100 Jahren Dunkelheit, hätte man fast meinen können, dass wenn man in ein Dorf ging, denn große Städte gab es da nicht mehr, das war es viel zu gefährlich, sondern Dörferversammlungen, hätte man glauben können, dass das noch wie damals war, wie damals unsere Vorfahren sich in einem Markt oder in einem Zelt versammelt hatten und was tun, nicht über ernste Themen zu reden, nicht darüber zu reden, wie man sich nun doch schützen könnte, nicht darüber zu debattieren, welche Schutzmaßnahmen doch die wirkungsvollsten gegen die Pandemie wären oder wie man sich doch am besten sauber halten könnte, nein, sondern so wie unsere Vorfahren einfach überall Tägliches zu reden, Bedeutungsloses zu reden, Sachen, die nicht darüber entscheidend waren, ob man irgendwie überlebt, nicht Informationen, die dafür ausschlaggebend waren, ob man noch die nächste Woche überlebt oder den nächsten Monat, nein, einfach nur Sachen, bedeutungslose Sachen, so nannte man es. Am Anfang noch Smalltalk, das war mal Mode bei unseren Vorfahren. Ja, man wollte sich einfach nur mal verständigen, sich kennenlernen, nicht abfragen. Weißt du schon die neueste Methode, wie man sich gegen diese neue Mutation schützen kann? Oder gibt es jetzt schon ein neues Medikament auf dem Markt? Meine Kinder husten schon. Alles hat sich verändert. Und wie erstaunlich man doch war, vor allem diejenigen, die von dieser Gruppe zurücktreten konnten und diese Veränderung auch wahrnehmen konnten, wie schnell es ging, dass man sich auf diese neue soziale Situation einstellen konnte. Am Anfang war man noch befreit. Jetzt ist es wirklich vorbei, sieh her. Und man hatte am Anfang noch gierig diese ganzen Sterbeurkunden durchgeblättert, denn davor war es ja verboten gewesen, den Tod von jemandem auch nur zu annoncieren, anzusprechen, denn das war ein Unwort. Tod und diese Sachen, das waren in diesen 100 Jahren, das waren die Ketzer und Aufwiegler, die von Tod und Hoffnungslosigkeit sprachen. Und nach diesen 100 Jahren zum ersten Mal gab es wieder Todesanzeigen. So zuversichtlich war man. Und jeder hatte am Anfang diese Todesanzeigen gierig gelesen. Woran sind sie gestorben? Ist es wieder da? Ist diese Krankheit wieder zurück? Müssen wir wieder zurück in den Fuchsbau? So nannte man die Häuser, die Räume, in denen sie sich alle verkrochen hatten. Und Schall und Luft dicht. Doch viele hatten sich schon so ein Leben in der Freiheit unter Gottes Sonne gewöhnt, dass sie sich eines versprachen, egal was komme, komme was wolle, wir gehen nicht mehr zurück. Wenn es unser Schicksal ist, dass wir sterben, dass wir hier unseren Tod finden, so soll es doch sein, ist mir doch egal. Das ist kein Leben mehr, in einer Höhle zu leben und auf einen nicht kommenden Tag zu warten, wo das alles doch irgendwie vorbei werden wird oder werden würde, konjunktiv, denn das wusste ja niemand. Und es schien auch so weit weg, so weit entfernt, dass niemand auch nur daran denken wollte. Wir leben hier in dem Moment, in dem Augenblick, Carpe diem. Wie sich das alles verändert hatte, dieses Wort. Nutze den Tag. Jetzt war es schon dafür nur, dass man die Momente nützt, das Menschsein. So sprachen die Leute, das ist Menschsein. Hier in der freien Natur zu leben, hier unter Gottes Sonne, die Sonne zu erleben und auch mit anderen reden zu können. Das ist das, was wir wollen. So, es ist mir doch egal, ob eine neue Variation hervorgequollen ist oder ob jemand wieder erkrankt ist. Niemand wollte mehr zurück. Vielleicht war es diese Psychologie, die dann schlussendlich dazu geführt hat, dass man sich gegen diesen Virus gewehrt hat, dass man sich dem überstellen konnte und ein normales Leben führen konnte. Die Immunisierung begann vielleicht schon im Kopf. Wie dem auch sei, es dauerte nicht lange und von dieser anfänglichen Überschwänglichkeit und von der Zuversicht, dass doch dieser Virus endlich vorbei war, Nun hat man neue Sorgen. Und zum ersten Mal begriff man. Und das war schon das Erschreckende, dass so viele gestorben waren. Davor hatte man sich nur um sich selbst gekümmert. Man war sich selbst am nächsten und der eigenen Familie. Doch danach fragten sich die Leute mehr und mehr über die Menschheit. Was wird aus uns? Wo gehen wir hin? Und wieder war diese Mystik über die Vergangenheit, diese Vorfahren. Ach, was für prächtige Individuen. Und einige fragten sich, vielleicht war es das falsche Gen, dass unsere Vorfahren, die so lange überlebt hatten, die so prächtig gelebt hatten, dass die vielleicht einem falschen Gen einheim gefallen waren, einem Gen, das anfällig für diese Krankheit war, ein Gen, das uns alle schwach gemacht hatte. Und was begann mit der Zukunft oder die Gedanken für die Zukunft der Menschheit, artete zunehmend in einen Fetisch aus. Wer ist gesund? Wer hat die guten Gene? Wer ist nicht krank? Jeder hatte irgendetwas an sich. Jeder hatte Sorgen, jeder hatte Probleme. Und auch wenn es nicht wirklich physisch war, so spürte man doch immer wieder diese Fragilität, diese Zaghaftigkeit. Der Mensch, der dann die Oberfläche, die Erdoberfläche zaghaft betritt und nicht mehr so selbstverständlich ist, so wie unsere Vorfahren, wo jeder Schritt, jeder Stolz, der den Boden küsst, ihn auch erobert, ihn einnimmt, ihn für sich beansprucht, das eigene Revier einnimmt. Nun, nachdem 80% der Menschheit ausgelöscht waren und weite Striche der Erde leer standen, so war man doch sehr zaghaft und zögerlich, nicht zu viel sich zu entfernen, sich nicht zu viel zu vermischen. Denn es war ja immer noch nicht klar, woher dieser Virus gekommen war. Und wer war denn nun schuld daran? Und die Leute waren sich einig, dass es ein Gen muss. Schwache Gene haben dazu geführt, dass die Menschheit heute dort ist, wo sie ist, dass sie in den Abgrund gefallen ist. Und zunehmend haben sich die Menschen mehr und mehr darüber beschäftigt. Was ist denn gesund oder wie sollten wir sein? Welche Gene sollten in der die Zukunft ausmachen? Wer sollte die Zukunft besiedeln? Und es schien ja so für viele nach 100 Jahren und nach 80% der Menschheit ausgelöscht, dass dieser riesige Planet aus dieser Sicht, dieser riesige Planet nun leer stünde. Und man hatte diese ganzen Science-Fiction-Romane gelesen, in denen die Menschen im Sonnensystem einen neuen Planeten entdecken und dort diesen neuen Planeten besiedeln. So dachten auch einige Menschen. Es hat sich verändert und dieser leerstehende Planet, der muss neu besiedelt werden, neue Regierungen installiert werden, denn jeder war sich einig, nach 100 Jahren gibt es auch wenn wir wieder zurück in die Vergangenheit wollen, wenn wir wieder in diese Prech oder an diese prächtige Vergangenheit anschließen wollen, so wird das doch nicht so einfach gehen. Man wollte sich nicht der Illusion hingeben, so deswegen musste etwas Neues entstehen oder es wird etwas Neues entstehen. Jeder war sich darüber einig und dieser riesige Planet war reif, wieder rückerobert zu werden. Reconquista. Man war sich darüber einig. Doch dann, wer sollte das sein? War es nicht so, dass nur gesunde Menschen auch erlaubt sein sollen, ihre Gene an die nächste Generation weiterzureichen? Sollte es eine Selektion geben? Es hatte einige Debatten darüber gegeben. Sollten jetzt einige Menschen, die krankhaft sind, von denen man annimmt, dass sie die nächste Mutation, die vielleicht um die Ecke käme, dass man die vielleicht oder dass diese Menschen, derer dann nichts mehr auszusetzen oder entgegenzusetzen hätten, dass man die vielleicht irgendwie zur Seite nehmen sollte und dann richtige, gesunde Menschen sich paaren lassen sollte. Dieses Gedankengut hatte durchaus an Anklang gefunden, denn viele dachten, man hätte so eine Art Verantwortung für die Zukunft, sodass dieses nicht mehr geschehen müsse. Aber dann entgegneten einige, die waren der Meinung, dass deren Überleben, diese 20%, die es irgendwie überlebt hatten, mehr schlecht als recht und mit sehr vielen Hemmnissen, dass die schon auserwählt worden sind. Natürliche Selektion. Und dass man doch der Natur ihren freien Lauf lassen solle. Diejenigen, die es nicht verdient hätten, unter Anführungszeichen zu leben, die würden ohnehin aussterben. So, man solle sich dort irgendwie keine Gedanken machen. Nur es wäre wichtig, dass der Staat und auch die Staaten dafür sorgen sollen, dass sich die Menschen vermischen. Denn man war sich still irgendwie einig oder man hatte einige Wissenschaftler gefragt, dass vielleicht das beste Abwehrmittel und die beste Immunisierung gegen den nächsten Virus vielleicht genetische Vermischung sei, dass man sich nicht mehr untereinander vermischen soll, sondern über weite Ebenen vermischen soll, mit unterschiedlichen Genen und Menschen vermischen soll, dass das vielleicht die Wahrscheinlichkeit heben würde, dass der Mensch und der menschliche Immunkreislauf dann widerstandsfähiger gegen irgendwelche neuen Viren wären. So der Staat solle dafür sorgen, dass die Menschen sich mehr vermischen, dass sie sich mehr sozialisieren mit unterschiedlichen Kulturen. Das war leichter gesagt als getan, denn wie kann man Leute, die 100 Jahre sich voreinander verschlossen hatten, die 100 Jahre isoliert lebten, die 100 Jahre in Clans lebten und 100 Jahre nur unter sich geblieben waren. Wie kann man diese Leute jetzt nun dazu bewegen, dass sie sich mit anderen vermischen? Denn immerhin war es immer noch Angst. Und auch diese ständige präsente Frage, ja, wer ist gesund und wer nicht? Der Staat und die einzelnen Staaten wollten diese Vermischung ankurbeln oder ihnen Anreize geben mit Geld, mit Zuwendungen. Doch niemand schien davon etwas haben zu wollen. Geld allein war kein Anreiz und es kam dann auch zunehmend, hatte man sich auch darüber verständigt, dass gewisse Missbildungen, das Erbe dieser 100 Jahre, dass die sich in die DNA eingeschrieben hätten und dass die auch auf die nächste Generation sich übertragen. So, das hat auch noch zusätzlich zu Angst geführt, dass dieser freie Fall der Menschheit, der freie Fall in den Abgrund, ins Nichts, dass das noch nicht vorüber war. Und dass jetzt man sich immer schwächen würde, schwächer und schwächer sein würde. Und darum waren auch sehr viele Leute vorsichtig. Aber diese Veränderung hatte auch dazu geführt, dass zum ersten Mal nicht mehr Männer im Fokus waren oder nicht mehr eine zentrale Rolle innerhalb der Gesellschaft einnahmen, sondern Frauen. Frauen wurden mehr und mehr wichtig und Frauen hat man mehr und mehr innerhalb der Gesellschaft eine besondere Rolle gegeben. Warum? Weil es von ihnen abhängig war, dass die nächste Generation lebt und man hatte auch insgeheim oder einige Staaten haben es auch offen zutage gefördert, dass die Frau selbst dafür sorgen müsse, dass sie einen gesunden Nachwuchs zur Welt bringen würde. Einen Nachwuchs, der die nächste Pandemie überlebt. Einen Nachwuchs, der gesund ist. Einen Nachwuchs, der das Ebenbild unserer Vorfahren ist. Ein Nachwuchs, der seinen rechtmäßigen Platz wieder einnehmen kann am Olymp, an unseren Vorfahren. Die Frau alleine hatte dafür zu sorgen, was für eine Wende, was für eine Verkehrung der Werte einst unsere Vorfahren sagten noch darüber, dass die Frau allein sich dafür sorgen müsse zu verhüten, dass sie allein für ihren Körper und ihre Verhütung sorgen müsse. Und jetzt ging es doch um etwas ganz anderes, nämlich ums Überleben der neuen Generation, Überleben eines neuen Menschen. So Frauen waren im Zentrum und der Staat versuchte eben Frauen zu animieren, dass sie mehr Kinder haben sollen. Es ging nicht mehr mit Zwang. Es war verständlich und auch dadurch, dass 80% der Menschheit ausgestorben waren und dadurch es zu wenig Menschen auf der Welt gab und zusätzlich, dass in diesen 100 Jahren die ganze Menschheit sich in Clans versammelt hatte, wo jeder untereinander geheiratet hat und es sehr, sehr weit verbreitet war, dass man untereinander das Cousin und Cousine heirateten, mangels Alternativen, dass der Staat dort eingreifen musste. Denn das war die nächste Gefahr, dass dadurch, dass Leute, die miteinander verwandt sind, heiraten und Kinder bekommen, dass die auch noch und zusätzlich noch dazu beitragen würden, dass sich die Gene der Menschheit verschlechtert, dass der Mensch degeneriert. So, und da griff dann der Staat ein. Und der Staat, der setzte fest, dass die Ehe abgeschafft worden ist. Denn dadurch wollte der Staat verhindern, dass die Frau erstens einmal nur einen Geschlechtspartner hatte, mit dem sie Kinder bekommen konnte. Es wurde sogar festgeschrieben, dass die Frau mehrere Geschlechtspartner in ihrem Leben haben sollte, mehrere unterschiedliche Geschlechtspartner in ihrem Leben haben sollte und auch von unterschiedlichen Kulturen mit Männern Kinder gebären sollte, dass sie so dazu beitragen solle, dass sich die Gesellschaft miteinander gut vermischen würde. Dass es wichtig wäre, dass sie das machen würde und dass sie das auch mit Voraussicht machen sollte, nämlich dass sie immer den besten und den gesündesten Mann auswählen solle, der dann ihr hilft. Der dann nicht nur ihr hilft, einen guten Nachwuchs auf die Welt zu bringen, nein, der dann auch ihr hilft, dabei hilft, ihr Ziel zu vervollständigen, nämlich diesen wunderschönen Planeten wieder neu zu besiedeln. Also sehr viel Verantwortung wurde der Frau in die Wiege gelegt. Schon von klein auf Frauen war es nun verboten zu arbeiten. Das geht nicht. Das geht nicht, denn die Frau muss Kinder bekommen. Sie kann nicht damit verschwendet werden oder ihr Leben kann nicht damit verschwendet werden, dass sie arbeitet, wichtige Zeit verliert, um Himmels Willen. Nein, sie muss Kinder gebären und sie muss auf Wanderschaft gehen. Das hatte man auch festgelegt. Sie muss auf Wanderschaft gehen, unterschiedliche Kulturen kennenlernen, unterschiedliche Menschen kennenlernen und so eine Vermischung der Kulturen und der Gene beitragen. Denn es war eines klar und so dachten viele, wenn es ein Gen gibt, wenn es ein Gen gibt, was angeblich Schuld an der ganzen Misere war, Schuld daran, dass unsere formidablen Vorfahren krank geworden sind, erkrankt und dann degeneriert worden sind und dann wir alle 100 Jahre im freien Fall uns befanden, dass es daher auch ein Gen geben muss, dass die Antithese zu diesem kranken Gen ist. Ein Gen, das gesund macht. Ein Gen, das die Menschheit irgendwo befreien könnte. Doch niemand wusste über dieses Gen. Jeder dachte und nahm an, dass es dieses Gen gäbe, dass es irgendwo um die Ecke sei, denn Gott in deren Verzweiflung und in diesen 100 Jahren hatte man so lange an Gott geglaubt, bis so viele Menschen starben und sich die Leute fragten, warum noch, wozu noch. Gott hat uns verlassen oder noch schlimmer, das ist der Wille Gottes und er bestraft uns. So, es war klar, dass sich die Frau dadurch auf die Wanderschaft begeben solle und sich irgendwie einen neuen Mann finden sollte, unterschiedliche Männer und dadurch vielleicht durch Zufall oder nicht dieses formidable neue Gen entdecken würde und allerhand Geschichten wurden da erzählt. Das waren die neuen Romanhelden. Das war das, was die neue Menschheit bewegte. Nicht Science Fiction und Fantasy Geschichten und Superheroes, was unsere Vorfahren alle noch lasen. Nein, jetzt in dieser neuen Zeit war die Geschichte, die jeden beschäftigte, die Frau, die sich für die Menschheit opfert, die sich mit so vielen Männern paart, auf der Suche nach dem Gen und dann irgendwo in einem Schlupfwinkel in einem einsamen Dorf. Dort findet sie diesen Mann. Dort findet sie den Schlüssel, der zur Befreiung der ganzen Menschheit auf sie wartet. Dort ist ja der Mann, der gesund ist, der geheilt ist, der die Menschheit mit einem Mal befreien wird. Und sie, die Frau, die Göttliche, die Mutter, wird dann die Mutter dieses wunderbaren Kindes, dieses heiligen und besonderen Kindes, was dann die ganze Menschheit befreien würde. Das waren die Geschichten, das war die Liebesgeschichte, die jeder, über die jeder redete. Und es gab sehr viele Variationen von dieser dieser göttlichen Bestimmung, von dieser Geschichte, wo der Mensch endlich wieder frei ist. Denn obwohl man doch wieder frei atmen konnte, denn obwohl man auch seinen Fuchsbau verlassen hatte und wieder frei die Straßen wandern konnte, war es doch immer noch sehr fraglich. Wird es denn anhalten? Und wie soll es anhalten? Und es war auch klar für den Staat, aber auch für die Menschen, dass es da noch etwas brauchen würde. Das Überleben alleine ist nicht ausreicht. Das Überleben alleine, das macht es nicht. Das ist nur die halbe Miete. Nein, viel wichtiger ist, dass auch die Zukunft erhalten bleibt, dass der Mensch sich seine Zukunft garantiert und dass dieser Freifall, in dem man sich immer noch zu befinden scheint, denn wer weiß, was in ein, zwei Jahren kommt, dass dieser Freifall aufhört, dass der Mensch sich an einen rettenden Ast hängen kann oder viel eher, dass er an einem hängenden Ast hängen bleibt und dort aufatmen kann und aufhört zu fallen. Und die Frau alleine war dem auserkoren, sie alleine. Doch das stieß bei vielen Familien übel auf. Eine Frau, meine Frau oder deren Töchter soll nun frei herumlaufen, denn diese 100 Jahre Isolation, 100 Jahre Familienleben, 100 Jahre Pater Familias, 100 Jahre Männer und auch Clans, die sehr dominant waren, die auch manchmal Plünderer töten mussten, 100 Jahre, in dem der Mensch fast schon so wie Jäger und Sammler leben musste, 100 Jahre, in denen es fast so wie anarchieähnliche Zustände gegeben hatte. In diesen 100 Jahren hat sich natürlich auch die Familiensituation sehr verändert. Das war jetzt nicht mehr diese demokratische, egalitäre Gesellschaft, wo jeder Mensch gleich war, wo auch Frau und Mann gleich war. Nein, das war immer noch die Gesellschaft der harten Realität, immer noch die Gesellschaft, die es schaffen musste zu überleben, die Gesellschaft, die von Häusern oder von dem überlebte, was andere übrig ließen. Und da hörte man es nicht gerne, dass jetzt auf einmal die Rede davon war, dass eine Frau jetzt einfach so mir nichts, die nicht die ganze Welt bereisen sollte, mit unterschiedlichen Männern Kinder gebären solle und dass der Mann damit eigentlich obsolet wäre. Und das war ja schlimm. Das war fürchterlich und das war und wollte niemand hinnehmen. Die Männer ganz besonders nicht. Und die pochten auch darauf, dass man doch nicht erst den Männern die Schuld zuschieben solle, sondern man doch danach Ausschau halten solle, dass man auch die richtige Frau fände, denn für viele Männer war es klar, die es überlebt hatten, dass die doch die Auserwählten waren und dass das Überleben der Frauen doch wohl von denen abhängig gewesen war, dass starke Männer Frauen verplünderten, von Schwächlingen, die immer husteten, oder von blutrünstigen Mördern und Vergewaltigern beschützten, waren es nicht die Männer, die dazu beigetragen hatten, dass die Gesellschaft überlebt, dass diese 20% heute dort ist, wo sie ist, dass die heute überleben. Den Männern stieß das Übel auf. So, jetzt musste der Staat einen Kompromiss finden, denn da ging kein Weg vorbei. Eine Frau, so mir nichts, die nicht die ganze Welt bereisen lassen, das wird wohl nicht ausgehen. Und das führte dazu, dass der Staat einen Heiratsmarkt errichtete. Es hieß Heiratsmarkt, um eben diese Konservativen zu besänftigen. Was es wirklich war, war, dass Frauen sich einen zukünftigen Partner wählen konnten. Und es gab Regeln in diesem Markt. Und die Regeln waren, dass eine Frau einen Partner nicht zweimal haben durfte oder sich mit diesem Partner nicht zweimal paaren durfte. Und dieser Heiratsmarkt war so dargestellt wie ein Viehmarkt. Im Zentrum standen Männer, also doch waren Männer zum Objekt geworden. Im Zentrum standen Männer, sie waren irgendwie so sichtbar von allen Seiten. Die Frauen standen oben auf den Galerien und die beobachteten die Männer. Männer, die mussten dann zeigen, dass sie gesund waren, dass sie etwas schaffen wollten, dass sie auch ein brauchbares Erbmaterial hätten, was dann für jede Frau auch wichtig und entscheidend war. So, Frauen wählten dann in diesem Heiratsmarkt immer wieder einen neuen Partner. Und am Anfang war man noch gegen diesen Heiratsmarkt. Man wurde aufgestoßen. Das war widerwärtig. Einigen kam sogar die Galle hoch. Doch mehr und mehr machte man einen Frieden mit diesem sogenannten Heiratsmarkt, vor allem weil es auch dem der Selbst- und Eigenliebe einiger Leute zuspielte. Männer, die davon überzeugt waren, dass sie die guten Gene hätten und dass so, dass Frauen die wählen würden. Und man verstand, dass mehr und mehr Monogamie obsolet geworden war, nicht nur, weil man der Meinung war, dass man jetzt eine Verantwortung für die Menschheit hatte, nein, es war auch mehr und mehr, dass man Angst hatte, jetzt zu sterben, Angst, dass um die nächste Ecke schon der nächste Virus stünde und dass man, bevor man doch stürbe, dass man da doch einiges noch erlebt hätte, den 100 Jahre Monogamie, das war jetzt doch ein Übel gewesen, 100 Jahre untereinander zu heiraten, 100 Jahre Verwandten zu sein. Irgendwo spürte man, dass man so etwas wie ein Ventil brauchen würde für die nächsten Jahrzehnte. Länger dachte man nicht, dass es so halten würde. So für die nächsten Jahrzehnte würde man ein Ventil brauchen, in denen man so, wie man sagt, Dampf ablassen würde, mit denen man mit vielen unterschiedlichen Frauen Geschlechtsverkehr hatte und dass das sogar vom Staate abgesegnet waren. So am Ende konnte man die Männer doch noch mit ans Boot bringen.